Werbung.
Geil, du kannst was gewinnen und zwar nicht irgendwas, sondern eine Pride Party Box, gesponsert von Penny.
What? Gefüllt mit allem, was so ein queeres digitales Festival at Home braucht.
Um ganz genau zu sein, für Varianz und Tanz at Home am 15. November 2020.
Und was ist drin?
Vermutlich ein bisschen Prosecco. Jede Menge Snacks und natürlich auch eine Tüte Spaß, ne?
Und falls doch noch was fehlt, dann kannst du mit deinem Penny-Einkaufsgutschein den Rest ganz bequem vorher besorgen.
Wie du eine von den drei Penny-Pride-Partyboxen gewinnen kannst?
Schreib uns eine Mail oder eine Nachricht via Social Media, was dein schönster Pride-Moment war.
Mail einfach an info@schwanzundehrlich.de.
See you in November.
Werbung Ende.
Tritra, trolala, der flotte Dreier ist jetzt wieder da.
Boah, Alter, ist das dein fucking Ernst?
Da hast du aber lang für gebraucht, oder? Ich sei ehrlich, das war keine spontane.
Hallo? Doch, den habe ich mir jetzt gerade spontan mal rausgepflückt.
Das ist nicht.
Okay, ich gebe es zu, ich habe jetzt 3 Wochen geübt, jeden Abend vorm Einschlafen.
Das ist das Beste, was dir eingefallen ist?
Schwanz und Ehrlich, der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyluder, der weniger als 1000 und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
Jetzt spricht der Vater.
Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, das Fitnessstudio nicht nur zum Sportmachen benutzt.
Zoll, zoll, zoll.
Und zu guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
Hallo, das bin ich und wir haben heute einen Gast vom Bin ich süß-sauer Podcast. Der hat letztes Jahr, glaube ich, 2019 war es, beim Spotify Sound Up mitgemacht. Da waren Micha und ich noch zu Gast, da kann ich mich noch dran erinnern.
Ich leider nicht.
Nee, du hast
den Flug verpasst.
Möchtest du darüber reden?
Nee, wir hatten die Story. Also, ich lag ja krank im Bett.
Ne? Ja,
das hat uns auch, glaube ich, jeder geglaubt.
Das stimmt.
Nee, ich habe leider den Flieger verpasst, weil ich einen zu sehr über den Durst getrunken habe.
Ja, richtig. Er hat den Flieger verpasst, weil er zu sehr besoffen war, eigentlich morgens um 5:30, als wir losgeflogen sind. Deshalb, schön, dass du da bist. Sungum vom Bin ich süß sauer Podcast.
Hallo.
Moin.
Meine Stimme.
Hallo.
Hallo.
Plötzlich Hallo. Aufregung. Hi. Aufregung.
Oh, ja.
Mensch, jetzt bin ich im Radio zu hören. Ja, aber du kennst das doch jetzt auch. Du hast ja, also ich habe gesehen, du hast auf jeden Fall schon 8 Folgen plus eine Bonusfolge gemacht. Also so ganz neu bist du ja jetzt auch nicht mehr im Podcast-Business.
Nee, das stimmt schon. Aber meistens stelle ich nur die Fragen und dann höre ich gemütlich zu. Und ja, deshalb bin ich heute ein bisschen nervös, dass ich so aktiv was erzählen muss.
Du kannst ja mal kurz erzählen, warum hast du Bin ich süß-sauer diesen Podcast ins Leben gerufen?
Hallo, ich bin Songun von Bin ich süß-sauer Podcast und ich freue mich riesig, bei euch zu sein, weil ich auch euren Podcast schon sehr gerne höre. Ja, ich habe mit meinem Podcast angefangen, weil ich zwar oft einfach über schwulen oder auch queeren Themen in Deutschland oder in deutschen Medien schon mitbekomme, auch in Fernsehsendungen oder so, gibt es immer einen schwulen Charakter oder so mindestens. Aber ich habe irgendwann mal gemerkt, dass meine Realität, also schwul und asiatisch zu sein, in deutschen Medien überhaupt nicht vertreten ist. Und das wollte ich so ein bisschen verändern. Und zum anderen möchte ich auch durch meinen Podcast anderen asiatischen queeren Menschen in Deutschland erreichen. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich auch manchmal so ein bisschen isoliert fühlen oder so. Und das ist bisher gut gegangen. Also ich habe bisher 8 Folgen, glaube ich, produziert und ich stehe mit den Gästen auch nach der Sendung gut in Kontakt und das ist ein kleines wachsendes Community und das freut mich sehr.
Also du möchtest gerne die Biografien von queeren asiatischen Menschen in Deutschland sichtbar machen und jetzt machen wir eine sichtbar, nämlich deine und mich würde tatsächlich mal interessieren, weil du hast gerade gesagt, dass viele sich isoliert fühlen. Fühlst du dich isoliert?
Jein, also zum einen ja, das ist auch das Thema heute, ne? Ich lebe in einer Beziehung seit 15 Jahren, in einer stabilen Beziehung und also im Prinzip fühle ich mich überhaupt nicht isoliert in dem Sinne. Aber manchmal möchte man doch damit Leute aus eigenem Land sich treffen und dann über Dinge einfach sprechen, die man aus unserer Perspektive einfach unkompliziert sofort verstehen kann und ohne weiteres einfach sofort verständigen kann. Nun, solche Kontakte zu knüpfen fand ich sehr schwierig, denn ich bin schwul und in Korea gibt es zwar sehr viele südkoreanische Menschen, in Deutschland gibt es sehr viele südkoreanische Menschen, aber das Community-Leben findet meistens in der koreanischen Kirche statt, wo ich mich überhaupt nicht wohlfühle. Also ich bin weder religiös noch hetero und ich habe so einige so Schrecksgeschichten gehört aus der koreanischen Gemeinde, nämlich die so ziemlich queerfeindlich sind und deshalb habe ich die Kontakt zu anderen queeren asiatischen Menschen fast gar nicht gehabt und in dem Sinne war ich dann doch, ja, irgendwo doch isoliert.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass für dich dass die koreanische Kirche so ein bisschen queerfeindlich ist. Kannst du da mal vielleicht ein Beispiel geben, dass man das so ein bisschen mehr nachvollziehen kann, was da passiert?
Ach, es fängt einfach damit an, dass wenn man da ist, alles gefragt wird. Und zwar so, ja, wie alt bist du und was arbeitest du und hast du Freundin oder bist du verheiratet? Und das sind so, wie soll ich sagen, so Fragen, die man einfach manchmal alles richtig beantworten muss im koreanischen Kontext. Und in Korea ist generell auch schwul sein oder nicht hetero sein immer noch ziemlich verpönt. Und da bin ich auch nicht so ganz geoutet in Korea. Und in Deutschland, ja, ich habe so, ja, so Geschichten gehört, wie auch zum Teil so queerfeindliche Kommentare auch nicht nur unter Menschen dort gemacht werden, sondern auch von, ja, die Pastoren zum Beispiel. Oder auch dann ganz im alltäglichen Kontext, also wie sehr so diese ganz altmodische Männerbilder da weitergelebt wird und auch Frauenbilder weitergelebt wird. Und das wollte ich nicht haben.
Magst du uns vielleicht tatsächlich mal irgendwie, du hast gerade gesagt, dass du in Korea nicht wirklich geoutet bist, aber in Deutschland schon. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie da so der Werdegang war? Also wie war dein Coming Out? Wo war das?
Also ja, ich bin in Seoul in Südkorea geboren und aufgewachsen und mit dem Studium dann nach Deutschland gekommen. Und davor aber wusste ich schon, dass ich schwul war. Auch als ich schon ein ganz kleines Kind war, wusste ich das. Aber ich habe mich nie getraut, jemanden kennenzulernen. Und deshalb, ja, war ich einfach Single die ganze Zeit. Nie hatte ich einen Freund oder eine Freundin. Und dann war ich mit 20 war ich dann in Deutschland. Und da hatte ich mich damals bei diesem Dating-Website gay.com angemeldet. Und das ist wirklich sehr lange her. Und damals gab es noch kein mobiles Internet und auch keine Apps und so.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 35 Jahre alt.
Ja, okay. Aber gay.com kenne ich auch noch.
Ich kenne noch gay.de, genau.
Ah ja, gay.de, aber gay.com war doch dieses goldene Chat-Ding.
Das sah immer so unseriös
aus, fand ich
irgendwie. Bisschen aus wie eine Escort-Seite.
Ich hatte mich Angst, da anzumelden.
Ich konnte da überhaupt nicht irgendwie so unterscheiden, was war. Ne? Ich habe also, und das Erste, was mir eingefallen war, einfach in Suchmaschine einfach schwul und Deutschland zu googeln, glaube ich. Und ich glaube, ich habe einfach den ersten, die erste Seite einfach angeklickt und ich glaube, das war dann gay.com.
Aber ich glaube, das haben zu der Zeit auch viele gemacht. Also immer das zuerst gewählt, was sie irgendwie gerade gefunden haben. Aber nee, jetzt wirklich.
Ja, ich glaube, kenne ich mich nicht aus, mit dem Erstbesten zu nehmen.
Ja, erstmal das. Und auf Grindr und Geromeo macht man das ja leider auch. Also so falsch ist es ja nicht.
Aber so, wenn man überlegt, so damals diese ersten Seiten, da war ja Geromeo auch noch so in den Kinderschuhen.
Kennt ihr noch Funky Boys?
Ja, klar.
Funky Boys.
Das war so Geromeo für die U18, ne?
Ja, das war, ja. U26 war das, glaube ich. Okay. Hier, und dann ist das ja aber rausgekommen, dass das so eine Fetisch-Sneaker-Dingsbums-Seite war, ne? Wo ja nur so Sneaker.
Also ich sag euch, ich war auf Seiten.
Ich auch.
Also, nee.
Gut, du hörst auch, wir haben eine wilde Vergangenheit mit Gay-Chat-Seiten. Und dann hast du dich bei gay.com angemeldet und dann?
Und dann bin ich mit jemandem aus der Stadt, wo ich war, auch tatsächlich ins Gespräch gekommen. Aber das Erste, was er mir gesagt hat, war, was machst du denn hier? Und ich meinte so, ja, ich komme aus Korea und ich wollte einfach jemanden kennenlernen, aber ich weiß nicht wo. Und er meinte, ja, dann geh doch zum Gay Romeo, weil hier ist nicht die richtige Seite für dich. Und dann habe ich das auch gemacht.
Oh, wow.
Krass.
Ja, also das war die...
Wollte der mit dir schlafen oder weshalb hattet ihr das gesagt?
Keine Ahnung. Ich kann das nicht wirklich beurteilen. Und dann war ich einfach auf Gay Romeo und da habe ich mein Profil erstellt und dann habe ich ja innerhalb kürzester Zeit super viele Nachrichten bekommen, aber allermeisten davon war super unangenehm, so unkommentierte Dickpics und oder halt so super so fetischisierende Kommentare über mich. Und ich war so, das war so quasi mein erster Kontakt mit der schwulen Welt in Deutschland. Ich war so sofort eingeschüchtert.
Ja, ich wollte gerade fragen, weil du gerade fetischisierende Nachrichten gesagt hattest, dass also quasi schon so, dass da spezifische Anfragen so, ich stehe nur auf Asiaten kamen oder so. Also sowas meinst du dann in die Richtung, ja?
Ja, ja.
Okay, ich hoffe, das gehört langsam der...
Ja, so, ich wollte schon immer einen Asiaten haben.
Ah, okay, wow. Wenn man über GR oder Grindr oder diese ganzen scheiß Kommentare in diesen Profilen reden.
Das geht halt gar nicht, aber das gibt es so lange schon auch.
Ja, und das ist einfach werden wir nicht schlauer
es
oder
was ist hier los? Das ist einfach nur erbärmlich.
Ich finde es halt einfach krass, was heißt krass, manchmal verstehe ich es auch einfach, aber es ist halt einfach für jemanden, der neu halt in die Szene reinrutscht und irgendwie Kontakte knüpfen möchte online, ist es einfach krass dann sofort, dass so viele so abgestumpft sind einfach, ne, dass da einfach gar keine Hemmschwelle mehr.
Rassismus.
Genau, so keine, ja, nicht, das nur, auch, das, nicht nur, dass du sofort Dickpics auch bekommst,
zu bekommen,
genau, ja. Dass da sofort halt die Hemmschwelle gar nicht mehr da ist, dieser Respekt einfach nicht da ist. Es ist halt, also
Leute, ich sag ja wenigstens noch guten Tag und schick dann erst den Schwanz.
Zumindest das. Aber ja, aber es ist halt, ich finde das schon teilweise echt hart, wie abgestumpft manche einfach online sind. Das ist, ich glaube,
ja,
für
allen
Leute, die neu reinkommen, echt super schwierig, die mit sowas nicht sofort sowas zu tun haben möchten einfach. Die
ja,
nicht so sind wie ich oder Lars.
Ja, genau. Aber was ich halt auch zum Beispiel, also man kann ja zum Beispiel fragen, ey, wollen wir Dickpics tauschen oder Schwanzbilder oder XXX-Bilder heißt die ja auf Gay Romeo. Ja. Dann kann man das ja gerne nochmal nachfragen, aber dieses immer sofort hin schicken finde ich auch ein bisschen strange.
Sorry, ja, ich wollte nur sagen, ein bisschen wie so Visitenkarten, ne?
Ja, voll. Ja, so wie, so ich vergleiche das immer mit so einem Panini-Sticker-Album, wo man sich dann quasi noch jemanden so reinpacken kann, so, ach, guck mal, mit dem habe ich auch geschlafen, guck mal, noch so ein Tor, so toll. Also mein Verständnis von Grindr und Gay Romeo. Du hast jetzt aber gerade erzählt, dass du dann ja auf Gay Romeo warst und dann vermutlich hast du ja mal irgendwen getroffen, gehe ich jetzt mal von aus.
Genau. Ja, also mein erster Date war ein Flop, weil dieser Mensch überhaupt nicht erschienen ist. Und dann war ich irgendwie frustriert und war lange nicht mehr drauf, aber dann irgendwann war ich doch mal auf Gay Romeo und dann hat jemand überraschendweise nicht auf mein Foto oder nicht auf mein Asiaten irgendwie Dasein reagiert, sondern auf meinen Text. Also ich schreibe sehr gerne Texte und damals habe ich auch mit sehr viel Mühe irgendwie nach meiner Meinung sehr guten Text geschrieben, aber das war einfach sofort bemerkbar, also niemand hat irgendwie auf den Text reagiert, sondern nur auf Fotos oder was weiß ich. Und dieser Mensch war der Erste, der überhaupt auf den Text irgendwie eingegangen war und einen Witz daraus gemacht hatte und wir hatten uns dann kennengelernt dann vor der Uni in seinem Café. Und das ist mein jetziger Partner. Das war quasi mein zweiter Date, aber der erste Date hat überhaupt nicht funktioniert, weil der Mensch überhaupt nicht aufgetaucht ist.
Das zweite Date ist dann quasi, hat direkt gefunkt und jetzt seid ihr 15 Jahre, hast du gesagt?
Ja, bald, ja.
15 Krass. Jahre zusammen. Also, ich meine, das ist ja in schwulen Jahren schon gefühlt ein
das
Leben.
Das ist schon über eine Goldhochzeit, das ist ja schon die Diamanthochzeit sozusagen.
Ja, vor allen Dingen, mir fällt gerade ein, du bist ja, also du hast ja eben gesagt, du bist 35, also bist du seitdem du 20 bist mit deinem Partner zusammen.
Genau, ja.
Da ist auch echt.
Und das alles
da hab ich
monogam.
Da habe ich einen richtigen Respekt vor, muss ich
also
jetzt gerade mal kurz sagen.
Also wirklich komplett monogam, auch nicht mal irgendwelche Ausflüchte oder so?
Nee,
also ich meine jetzt so Dreier oder so?
Nee, hatten wir tatsächlich nicht.
Nein, also, mich interessiert das einfach wirklich? Nur, weil ich mich ja freue, dass sowas auch wirklich funktionieren kann. Also Leute da draußen, hört ihr es, es kann funktionieren.
Ja, ich glaube, ich finde das einfach nochmal schön, auch jetzt im Vergleich zur letzten Woche nochmal, vor zwei Wochen zu hören, dass es halt einfach so viele verschiedene Konzepte gibt, die auch aber alle funktionieren können. Also sowohl das Paar, was quasi mit 500 Leuten gleichzeitig schläft, als auch das Paar, was nur sich hat.
Übrigens, da muss ich auch noch mal kurz was einwerfen, ne? Denn ich wurde zu letzter Folge angeschrieben und anhand dieser Folge wurde ich wohl so oder habe ich wohl selber gesagt, dass ich es toll fände, jetzt eine offene Beziehung zu haben. Und das war gar nicht mein Ansinnen. Ich habe nur gesagt, dass ich der Meinung bin, dass man auch nach ein paar Jahren vielleicht nochmal darüber spricht, ob man sowas überdenken kann, weil ich bin ja der Sache an sich nicht komplett abgeneigt. Ich weiß einfach nur, dass das für mich nicht funktioniert. Umso schöner finde ich dieses Beispiel, Leute, dieses Beispiel ist super. 15 Jahre monogam gelebt. Und das wollte ich jetzt einfach nur völlig sinnlos von meiner Seite nochmal einwerfen.
Schön, dass du das so einen sinnlosen
Kommentar. Also wir hören jetzt auch nur eine Partei der Beziehung. Nee, Quatsch.
Ach ja. Die reicht.
Du bist jetzt seit 15 Jahren mit deinem Partner zusammen. Ich stelle jetzt einfach eine ganz doofe Frage. Habt ihr geheiratet?
Und wir sind ja nach diesem schönen verwaltungssprachlichen Deutschen verpartnert. Und wir haben aber nicht das in die Ehe jetzt umschreiben gelassen.
Also ihr habt quasi vor der Ehe für alle, also vor 3 Jahren war das, genau. Vor 3,5 Jahren gab es ja die Ehe für alle. Da habt ihr euch quasi verpartnern lassen im Standesamt und habt das aber jetzt nicht umschreiben lassen zu der neuen, also oder zu der Ehe.
Nee, das wollten wir schon, aber wir wollten das irgendwie wieder groß feiern, aber dann kam die Corona und jetzt überlegen wir uns, wie wir das machen wollen.
Ja gut, die Corona, die kann uns gerne allen mal den gepflegten Buckel runterrutschen.
Am Arsch lecken, um es genau auszusprechen. Um es
neudeutsch zu sagen, am Arsch zu lecken, weil die geht mir schon jetzt schon hart auf den Sack. Und das nach gerade mal, was haben wir jetzt?
Halbes Oktober. Jahr.
7 Monate.
Ja, ja.
Nach 7 Monaten habe ich schon keinen Bock mehr auf die. Die kann gerne mal abhauen. Wir hatten ja quasi jetzt so ein bisschen darüber geredet, wie du deinen Partner kennengelernt hast. Ich hatte aber tatsächlich, wollte ich nochmal hören, wie dein Outing so vonstatten gegangen ist, weil du hattest gesagt, dass du das teilweise in Korea gemacht hattest und dann aber in Deutschland auch oder nicht. Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Also in Korea war ich bis dahin nur bei einer guten Freundin von mir geoutet. Die war auch lesbisch, also wir waren quasi das war einfach so ein ein geheimnisvoller Pakt, mehr oder weniger. Und dann in Deutschland, ja, nachdem ich meinen jetzigen Partner, damals Freund, kennengelernt hatte, wollte ich natürlich das auch meinen Freunden damals auch erzählen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich damals meinem sehr guten Freund von mir per SMS das erzählt hatte, weil ich ständig einfach die Verabredung abgesagt hatte. Ich wurde immer so unzuverlässiger, aber ohne ganz genau erklären zu können, ja, warum, wo ich war und mit wem ich die Zeit verbracht habe und so. Und irgendwann mal dachte ich, das geht gar nicht. Ich muss einfach sagen, dass ich jetzt mit jemandem zusammen bin. Und ich wollte auch da nicht mehr lügen und da hatte ich einfach mich über SMS geoutet und ich habe direkt danach so an meinem ganzen Leib gezittert und geweint, weil ich sicher war, dass dieser Freund von mir mich jetzt nicht mehr als einen Freund haben wollen würde. Und das war super intensiv, aber zum Glück hat er irgendwie da völlige Unterstützung und Akzeptanz irgendwie gezeigt. Und ab dem Punkt war das dann immer so ein bisschen leichter. Natürlich war das nicht einfach, aber ich hatte irgendwann mal, vielleicht, das ist auch mein Vorurteil, aber unter den deutschen Freundinnen war ich dann quasi komplett geoutet, während bei den koreanischen und japanischen Freunden von mir nicht, weil ich ja da Angst hatte, so Ausschluss zu erfahren und auch das dann natürlich als so ein Gerüchte einfach immer weiter sich verbreitet, dass meine Eltern irgendwann mal davon erfahren würden. Aber also lange Rede, kurzer Sinn, also nach und nach habe ich immer mehr Freundinnen von mir auch in Korea davon erzählt und allermeisten sind damit ganz gut umgegangen und ich bin mittlerweile auch bei meinen Eltern und Familie auch geoutet. Und
das wollte ich gerade fragen.
Ja.
Und wie kommen die damit klar? Also
am Anfang war das ein Riesendrama, als ich da vor 7 Jahren, für längere Zeit wieder daheim war und da habe ich mich bei meinen Eltern geoutet. Es war während des sogenannten Neujahrsfest bei uns nach dem Mondkalender und das ist eins der größten Feiertage in Südkorea und das ist normalerweise sehr familiär und man kocht sehr viel, man isst sehr viel und man besucht gegenseitig die Verwandten und ich konnte das nicht mehr aushalten, so diese scheinheilige, glückliche Familienleben mitzumachen. Dann habe ich einfach meinen Eltern erzählt und meine Eltern waren beide sehr empört und die waren auch sehr sauer auf mich. Und Und dann hat meine Mutter auch, ja, sie hat dann seitdem quasi eine Woche lang so jeden Morgen, jeden Abend einfach immer geweint. Und ich bin aufgewacht morgens, weil meine Mutter an meinem Bett saß und dann geheult hat zum Beispiel. Und mein Vater wollte mich überhaupt nicht sehen. Und der ist morgens super früh aus der Wohnung rausgegangen und dann abends sehr spät nach Hause gekommen. Und ja, aber irgendwann mal hatte ich dann genug und ich wollte nicht mehr dann zu Hause bleiben. Und ich wollte dann zu einer guten Freundin von mir einfach umziehen für die restlichen 3 Wochen oder so, bevor ich da war. Und dann bin ich meiner Mutter begegnet und sie wollte nicht, dass ich weghaue. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich kann aber so nicht weiter bei euch bleiben. Das ist einfach zu viel. Es tut mir leid, dass ich in den letzten Jahren euch belogen habe, aber ich hatte auch guten Grund. Und so wie ihr jetzt euch reagiert, das zeigt sich quasi, warum ich das bisher verschwiegen habe. Und dann hatte ich auch meine Mutter auch gesagt, ja, ich bin sicher, dass du super viele Fragen hast jetzt. Kannst alles einfach stellen, ich beantworte sie alle. Aber bitte einfach hör damit auf, jeden Morgen zu heulen und mir Dinge vorzuwerfen oder mir zu sagen, dass das alles ihre Schuld sei, also sie ist buddhistisch, also ihre Schuld, ihrer Karma sei und wir sollten das irgendwie wiedergutmachen, indem wir beide hiesiges Leben verlassen und stattdessen uns dem Buddhismus total widmen und so. Und dann hatten wir sehr intensives Gespräch.
Also schon sehr krasse Ansichten.
Ja, total. Und dann hatten wir so 3 Stunden lang oder so unterhalten. Sie hat wirklich alle Fragen gestellt und ich habe sie wirklich alles ganz offen und ehrlich geantwortet. Und danach war sie halt beruhigter. Und sie hatte damals auch wegen einer anderen Geschichte eine Therapeutin gehabt. Und bei ihr hat sie überraschendweise auch von mir erzählt. Und zum Glück hatte diese Therapeutin ihr gesagt, ja, das ist ganz normal, das passiert ja auch schon und das ist keine Krankheit und das ist auch gar keine, das ist gar nichts, was sie irgendwie heilen würde oder so. Und zum anderen konnte ihr Mönch, also den sie total vertraute, ihr auch vergewissern, dass das mit der bösen Karma nichts zu tun hatte. Und das waren halt, ja, das waren so die beruhigenden Momente für sie. Und dann wurde sie immer mehr unterstützender. Und schließlich war sie auch auf unserem Hochzeitsfest mit meiner Schwester.
Das war nämlich jetzt, wäre jetzt meine Frage gewesen, ob sie tatsächlich denn mal deinen Freund kennengelernt hat.
Ja, das Ding ist, vielleicht war das auch irgendwie so, ja, ungeschickt von uns, aber meine Mutter kannte ihn schon. Und zwar als einen sehr guten Freund von mir, weil direkt nachdem ich in Deutschland war, musste ich wieder nach Korea zurück für Militärdienst. Das gibt es bei uns noch. Und aber dann, während ich den Militärdienst gemacht habe, war mein Freund dann für ein Jahr lang in Korea. Und davor hat sie aber ihn auch schon kennengelernt. Und sie mochte ihn auch sehr. Und sie hat irgendwie insgeheim gehofft, dass sie meinen jetzigen Freund, also meinen jetzigen Partner, mit meiner Schwester verkuppeln könnte, weil er ihr so gut gefallen hat. Und also meine Familie kannten nice meinen Partner nice schon. Try. Ja, und deshalb, ich glaube, das war zum Teil nicht nur so Schock, nicht nur irgendwie Schock davon, dass ich schwul war, sondern auch, dass ich, ja, meine Eltern die Wahrheit nicht erzählt hatte, dass er nicht irgendein Freund von mir war, sondern quasi der Freund von mir.
Ja. Ich wollte gar keine Frage stellen, ich wollte das Ganze nur so ein bisschen abrunden. Ich finde es eine mega bewegende Story und ich finde, dass dieser Mut oder dass du so ausgebrochen bist aus diesen ganzen, Prinzipien, die deine Mutter quasi hatte, dass du sagst, boah, ich muss aber jetzt einfach hier raus und muss einfach auch gucken, dass ich mein Leben lebe. Und wir haben das schon mal in unserer Outing-Folge gesagt, aber auch für Zuhörer, die jetzt vielleicht jetzt gerade erst zuhören, finde ich es halt super wichtig, einfach so ein bisschen auch sein Ding halt durchzuziehen. Und am Ende, glaube ich, geht immer alles irgendwie gut. Also das ist so meine Ansicht, was das angeht. Versteht ihr, was ich meine?
Ja. Ich glaube, am Ende ist es halt wichtig, dass man sich selber danach fühlt, dass man das machen kann. Ja. Also ich meine, es gibt ja auch Menschen, die andere Menschen outen. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig.
Und Pissflitschen gibt es da, ja, die das machen. Und das ist wirklich, das ist ein absolutes No-Go, muss man einfach nochmal gesagt
haben. Und jeder soll ein Outing oder seine Lebensgeschichte selbst in die Hand nehmen dürfen und das in der Geschwindigkeit machen dürfen, in der er oder sie das machen möchte. Und dementsprechend finde ich das halt wichtig, nochmal zu sagen, dass jeder das irgendwie so für sich entscheiden muss, wann und wie er damit umgehen möchte. Und deshalb fand ich auch deine Geschichte tatsächlich sehr bewegend, so nochmal zu hören, okay, wir leben halt in einem anderen, ganz anderen Kulturkreis und sind vielleicht auch in Städten groß geworden, wo das vielleicht nicht ganz so problematisch oder herausfordernd ist, wie das jetzt vielleicht bei dir in Korea war. Da habe ich gerade nochmal gemerkt, wie privilegiert wir eigentlich sind, dass wir da wirklich so über sowas nicht so wirklich nachdenken mussten. Darf ich noch fragen, wie dein Vater damit umgegangen ist, jetzt inzwischen?
2013, als ich mich frisch geoutet habe, am Ende war es ein bisschen versöhnlich und seitdem hatte ich eigentlich sehr guten Kontakt zu ihm, bis ich 2015 wieder zu Hause war und da war es einfach ganz gut, also ganz okay mit ihm, aber dann, also ich blieb da insgesamt für 4 Wochen und in der letzten 2 Wochen war mein Mann auch dabei, also mein Partner auch dabei und als mein Mann da war, war mein Vater einfach total überfordert und der hat am Ende einfach mir Dinge gesagt, die sehr, sehr verletzlich waren und aufgrund dessen ich dann entschlossen habe, okay, ich brauche einfach Abstand zu ihm und ich stehe jetzt nicht so zu einem engen Kontakt zu ihm derzeit.
Das ist natürlich mega schade, dass das halt auch vor allen Dingen, wenn das halt erst so angenommen wurde und durch sowas dann irgendwie nochmal ein bisschen zerrüttet wird. Also klar, man muss den Eltern ja auch immer die Möglichkeit geben, sich damit irgendwie erstmal anzufreunden, mit dem Gedanken auch klarzukommen. Aber wenn das dann anhält, dann ist es halt umso dramatischer, finde ich, ehrlich gesagt. Und das tut mir sehr leid.
Ich habe aber oft das Gefühl, dass schwule Männer oft so ein bisschen Problematiken oder Herausforderungen mit ihren Vätern haben. Also ich habe das Gefühl, dass das ganz oft irgendwie hochkommt, dieses Thema. Also ich meine, Prince Charming ist jetzt das beste Beispiel. Da war jetzt vor kurzem eine Folge, wo tatsächlich auch dann darum ging, dass die Väter quasi diejenigen waren, die einen so zurückgewiesen haben. Und das ist natürlich dann echt immer traurig oder schade, weil am Ende des Tages wäre es halt einfach toll, wenn Eltern ihre Kinder so lieben, wie sie sind und das nicht davon abhängig machen, wen man mit nach Hause bringt. Aber da wird man vermutlich auch nicht jeden umstimmen können und vor allen Dingen wenn man da in einem anderen Kulturkreis groß geworden ist, ist das vielleicht tatsächlich nochmal ganz anders und vielleicht auch gar nicht für uns drei jetzt nachvollziehbar, was da passiert.
Ja, ich glaube, da spielt auch die Generation eine große Rolle. Also der ist in einer ganz anderen Kultur und in ganz anderen Gedanken aufgewachsen und der kann das einfach schlicht nicht einfach verstehen, glaube ich.
Nicht ganz begreifen und nachvollziehen, ja.
Für dich scheint ja aber zumindest dein Partner immer ein Anker gewesen zu sein, weil, soweit ich das jetzt bisher bei jeder Geschichte rausgehört habe, war er immer irgendwie hautnah mit dabei, ob jetzt in den letzten 2 Wochen oder ein ganzes Jahr. Wie ist denn das für dich so, also und für ihn vor allen Dingen dann in dem Moment in so einer monogamen Beziehung, wie geht ihr mit solchen Sachen um? Also redet ihr dann einfach viel darüber oder wird dann einfach nur in den Arm genommen und man muss nur noch Blicke austauschen und weiß, was passiert?
wir reden schon tatsächlich sehr viel darüber. Und ja, wie du sagtest, also das wollte ich auch sagen zu dem Thema Coming Out. Natürlich wäre es schön, wenn man sich outen kann und sofort Akzeptanz finden könnte. Aber was man auch davor haben soll oder ja versuchen soll zu haben, ist einfach eine unterstützende Struktur. Also sprich Familie, also Freundinnen oder Freundeskreis in einer anderen Stadt, eigene Wohnung oder eigenes Einkommen, weil ohne das einfach sich bei den Eltern zu outen und dann rausgekickt zu werden, das ist alles außer Spaß. Und ich hatte zum Glück in Deutschland meine zweite Familie gefunden, quasi bei meiner Schwiegerfamilie. Und nochmal zum Thema Unterstützung in der Beziehung. Wir reden sehr viel darüber und überraschendweise zeigt er viel mehr Verständnis über meine Eltern als ich, weil das Thema belastet mich sehr und ich bin da auch sehr emotional, wenn es um meine Eltern geht. Dann kommen sehr viele andere Momente und Gedächtnisse, wo ich denke, ja, aber sie waren auch blöd zu mir und ich musste alles mitmachen und dann verliere ich halt auch so gewissermaßen so auch von meiner Seite Akzeptanz gegenüber meinen Eltern. Und da ist mein Partner sehr, wie soll ich sagen, fast versöhnlich. Und er sagt, ja, das stimmt schon, aber ich sehe das so und so und deine Eltern haben da auch Schwierigkeiten und das hilft mir auch, meine Eltern dann doch zu verstehen zum Teil. Und aber wegen Blickaustausch und so fort verstehen, das klappt natürlich nicht auch in einer Beziehung, die 15 Jahre alt ist, sondern manchmal fällt es einem einfach schwer, Dinge anzusprechen. Auch wenn es so banale Dinge wäre, irgendwie, ja, wie man die Wäsche ordentlich, keine Ahnung, in die Waschmaschine reintut oder...
Wie tut man denn die Wäsche ordentlich in die Waschmaschine rein? Wie tut man denn die
Diese
Wäsche?
Diese typischen Themen, über die man sich über Jahre aufregen kann, die sich nie
Aber wie macht man denn jetzt die Wäsche richtig in die Waschmaschine?
Nach Farben sortieren.
Okay.
Ja, aber zuerst mal ne, die Hosentasche einfach ausleeren. Ne?
So Klassiker. Ja, die Hosentaschen ausleeren.
Ja, aber ne, von solchen kleinen banalen Dingen bis zum meinen emotionalen Turbulenz wegen Coming Out und meinen Elternproblemen, er bekommt natürlich vieles mit, vor allem wenn es mir nicht gut geht oder so. Aber dennoch, das anzusprechen, kostet mir auch jedes Mal überraschendweise so Mut. Also nicht, weil mein Partner nicht zuhört oder so, sondern einfach, ich brauche einfach für mich so immer ein bisschen kleine Überwindung. Und ja, auch in so einer Beziehung. Manchmal habe ich den Eindruck, dass man, je älter die Beziehung ist, desto mehr Mühe machen soll, Dinge anzusprechen, weil ganz frisch verliebt will man einfach alles von den anderen erfahren und alles auch erzählen. Und aber ab gewissen Zeitpunkt denkt man, dass man ja über seinen Partner alles wissen würde. Aber man verändert sich auch ständig und es passiert Menge auch in dem inneren Leben, aber auch in anderen Kontexten, im Beruf oder auch in der eigenen Familie. Und oder manchmal sehe ich einfach, dass mein Partner ja sich eigentlich mit einem Thema beschäftigt, aber selbst das nicht merkt oder das, und in solchen Momenten braucht man einfach das aktiv anzusprechen und das ist, glaube ich, eine Beziehungsarbeit, also man sollte das nicht unterschätzen.
Jede Beziehung ist Arbeit, also und das ist ja auch das Wichtigste daran, dass man eben gemeinsam an der Gemeinschaft arbeitet.
Ja, ich höre so ein bisschen raus, ja, Beziehung ist Arbeit und viel Reden und wir müssen da ja nicht nochmal drüber reden, dass man die Hosentaschen bei der Waschmaschine ausleert, ne, Lars?
Sowieso nicht. Nee, wenn ihr Bock habt, noch mehr von uns zu hören und das könnt ihr auf Steady, dann folgt uns da doch für einen kleinen, aber feinen Preis, oder was soll ich sagen?
Ja.
Sorry Leute, wisst ihr was? Fuck off, ich kann heute nicht mehr reden, von daher sage ich einfach nur noch, folgt uns da, gibt eine Aftershow-Party, alle Dute.
Auch privat. Ihr könnt uns natürlich aber auch folgen, überall, wenn ihr es noch nicht getan habt, auf Instagram, Facebook, Twitter und YouTube.
Und wo?
Und YouTube.
Und wo?
Und auf YouTube.
Und wo?
Habe ich alles gesagt, oder nicht?
Ich wollte ihn nur verarschen.
Okay, hat geklappt. folgt uns einfach. So.
Ja, und ihr könnt uns hören, sehen, schmecken, was auch immer, bei Varianz und Tanz at Home. Das hört ihr am 15. November auf YouTube. Könnt ihr das?
Schmecken hört sich so verkehrt an.
Ja, warum man das auch schmecken kann, das hört ihr in 2 Wochen hier bei uns im Podcast, weil da haben wir nämlich alle Farben zu Gast. Und ich
das ein richtiger Geschmacksexperte sei euch.
Da hätte ich aber vorher nicht mitgerechnet. und jetzt an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank und auch vielen Dank vor allem für deine Offenheit und deine Geschichte.
Ich finde das total wichtig,
weil... Vielen Dank für die Einladung.
Weil wenn du in deinem Podcast quasi andere Personen sichtbar machst, dann ist es unsere Aufgabe, die Personen sichtbar zu machen, die Podcasts machen. Und zwar spannende und interessante und auch vielschichtige Podcasts. Deshalb bin ich süß-sauer auf Spotify. Ist ja auch überall anders zu finden.
Auch auf Google Podcast und Apple Podcast.
Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich süß-sauer. Und damit vielen herzlichen Dank, dass du da warst und bis bald.
Ciao.
Ja, bis bald. Vielen Dank.
Tschüss. Ciao.